Road to Nintendo Switch Nummer 3, Ausgabe 3, jetzt quasi hier einigermaßen live aus Berlin. Wir waren gerade auf dem Experience-Event rund um die Nintendo Switch 2. Und wenn ich von wir spreche, meine ich den Mario. Grüß dich.
Grüß dich.
Und mich natürlich. Wir haben uns ein bisschen jetzt vom Event abgekoppelt. Das ist quasi jetzt auch für uns beendet. Jetzt sind die nächsten Schübe dran. Alle, die ein Ticket gewinnen konnten und das auch erfolgreich gemacht haben, sind jetzt dran mit Spielen. Das läuft jetzt noch am Wochenende weiter. Wir wollen euch aber, wie versprochen, natürlich trotzdem diese Woche eine Folge bieten und dementsprechend mal so ein bisschen uns austauschen, was wir denn spielen konnten und was so unsere Eindrücke waren. Erstmal, glaube ich, kann man vorne dran stellen, dass das Event richtig gut lief im Sinne von Organisation. Man hat ja von den Events in Paris und auch in New York so ein bisschen den Vibe bekommen, dass da sehr voll war und dass relativ beschränkte Spielzeiten und so waren. Das fand ich jetzt hier eigentlich total angenehm. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast.
Nee, doch. Also wir mussten nirgendwo lange anstehen. Es gab genügend Stationen. Lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass es halt nicht extrem voll war. Gerade schon mal im Gegensatz zu den anderen Events.
Ja.
Aber es war sehr angenehm von der Atmosphäre auch.
Ja, genau. Also das, man kennt das ja manchmal, wenn man so auf Messen oder größeren Events ist, dass man dann so ein bisschen den Druck hat, weil man denkt, man muss alles schaffen und möglichst viel sehen. Das heißt, die Demos fand ich auch angenehm konzipiert, die waren nicht zu lang. Du konntest eigentlich bei allen Spielstationen die auch zum Abschluss bringen, ohne dass jetzt du Angst haben musst, du schaffst jetzt irgendwelche wichtigen Spiele nicht mehr. Insgesamt waren es, glaube ich, um die 20 Spiele, die man hier ausprobieren konnte. Wir haben uns nun da natürlich jetzt die Highlights rausgepickt. Wir haben auch nicht 100% alles gespielt, weil wir da einfach auch dann doch ein bisschen Prioritäten gesetzt haben. Aber da werden wir dann sicherlich auch gleich drauf eingehen. Eine ganz wichtige Station war natürlich noch, ja, die Hardware sich anzugucken. Das heißt, man hatte ja natürlich bei den einzelnen Spielen die Hardware sowieso da, aber die war ja dann immer angekettet, logischerweise, dass das so ein bisschen sicherheitsmäßig passt. Damit hat man auch immer so ein bisschen noch mehr Gewicht dran. Aber es gab noch mal eine Station, wo man die neue Konsole einfach ganz losgelöst von irgendwelchen Kabeln und Sicherheitsvorkehrungen ausprobieren konnte, zumindest im ausgeschalteten Zustand. Und da sind wir eigentlich dann gleich schon bei der Haptik. Wir wissen, Konsole ist größer, damit ist der Bildschirm größer. Die Joy-Con 2 sind jetzt größer. Und da kann ich für mich jetzt zumindest sagen, hat sich sehr, sehr angenehm angefühlt. Also der Tick größer, es ist ja nicht so riesig viel, aber das fühlt sich sehr angenehm an. Und insgesamt ist die Haptik so, fühlt sich so ein bisschen hochwertiger an, ohne jetzt zu sagen, dass die Switch 1 irgendwie so ein billiges Spielzeug wäre oder sowas, aber es ist jetzt so definitiv eine Steigerung, das kann man schon fühlen. Und auch der Mechanismus der magnetischen Joy-Con 2 hat wunderbar funktioniert. Wir konnten das ganz leicht ablösen. Wir haben auch nochmal den Vergleich gemacht zum Mechanismus der Switch 1, die ab und zu mal so ein bisschen hakelig ist. Und das ist schon eine logische, wirklich optimierte Weiterentwicklung. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast.
Nee, absolut genauso. Ich finde gerade dadurch, dass die Joy-Con halt größer sind,
ja.
Meine, ja, es ist nur ein kleines Stück, aber es macht den kompletten Unterschied irgendwie aus.
Ja.
Und da sind ja im Endeffekt auch die man wirklich in der Hand dann die ganze Zeit hält. Und es war sehr viel angenehmer. Es ist so ein bisschen die Frage, wie ist es landzeitmäßig? Konnten wir jetzt natürlich gar nicht schauen.
Ja.
Wenn wir, glaube ich, auch bis zum Launch nicht beantworten können.
Das stimmt, ja.
Aber es hat sich jetzt schon besser angefühlt und ich kann die alten Joy-Con noch lange nicht mehr sehen. Mhm. Das sind jetzt 7 Jahre damit gewesen.
Ja.
OLED lief ja, also lag ungefähr genauso in der Hand, ja. Dadurch, dass es halt die Joy-Con waren. Aber an sich sehr angenehm, es wirkt sehr, sehr hochwertig. Mal schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. Aber so der erste Eindruck war auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Genau, das würde ich auch so bestätigen. Mir war noch zu einem anderen Hardware-Teil was aufgefallen, was mir gar nicht so bewusst war. Und zwar haben wir, bevor wir überhaupt die anderen Spiele spielen konnten, ist man quasi einmal durch Mario Kart den Grand Prix-Modus und dann den 24-KO, den K.O.-Modus, genau, gegangen. Und da hatte man an gewissen Stationen diese Joy-Con-Halterung, die neue. Die ist natürlich auch anders, weil logischerweise da jetzt die Joy-Con 2 reinpassen müssen. Und die haben auch diese G-Buttons, die wir beim neuen Pro-Controller finden. Das war mir gar nicht so bewusst bisher in der Berichterstattung, dass die da auch mit verbaut sind. Man konnte dessen Funktion jetzt nicht prüfen, weil das sind ja auch optionale Tasten, die kann man bei manchen Spielen dann einfach belegen. Fand ich aber ganz nettes Detail, was mir heute jetzt einfach ganz neu war. Vielleicht hat es von euch da draußen schon manch einer gewusst, mir war es jetzt neu.
Wobei ich finde, die Halterung selber ist nicht so viel besser geworden.
Nee, das stimmt.
Also es lag, ja. Ich finde, die Originale liegt sehr unbequem in der Hand.
Mhm.
Und die lag jetzt vielleicht dadurch, dass die Joy-Con halt vielleicht ein bisschen bequemer sind, besser in der Hand. Aber
ja.
Ich würde so kein Spiel spielen wollen.
Nee, ich würde auch immer den Pro-Controller vorziehen quasi. Das geht mir auch so. Weil du hast bei dieser Joy-Con-Halterung immer irgendwie so ein bisschen so ein Bubbel da hinten dran.
Ja.
Weiß nicht, kann man schwer beschreiben. Aber ich fand es ein nettes Detail, dass sie da mit dran gedacht haben, die G-Buttons mit einzubauen, was man quasi beim Pro-Controller ja auch hat, wenn man das möchte. An der Stelle aber natürlich auch nochmal der Hinweis, dass die alte Hardware, zum Beispiel der Pro-Controller und auch die alten Joy-Con auch noch funktionieren. Einziges Manko ist da vielleicht, dass man dann die Konsole nicht über den Home-Button aufwecken kann. Aber ich sag mal, wenn ihr schon ausgestattet seid mit Pro-Controllern und das ist so euer Lieblingscontroller fürs Switch-Spielen, kann man den, glaube ich, locker bei Teil 2 mit verwenden. Aber da sind wir ja eigentlich schon dann auch beim Pro-Controller selber. Den haben wir natürlich auch an verschiedenen Stationen ausprobieren können. Und ja, da gibt es, glaube ich, auch gar nicht so viel zu sagen. Ich fand, der lag total gut in der Hand. Aber ich glaube, die Sticks, waren dir auch aufgefallen, dass die irgendwie von der Haptik schon irgendwie angenehmer waren. Aber vielleicht liegt, weiß nicht, ob das immer der Vergleich ist zu abgenutzter Hardware, die man so zu Hause hat, oder?
Nee, ich stimme dir voll zu. Also ich finde, an sich in der Hand liegt der ziemlich genauso wie der alte. Mhm. Ich meine, klar, es ist nochmal etwas besser gemacht, so die Abrundungen sind etwas besser. Aber die Sticks sind der große Unterschied. Ja. Irgendwie lagen die besser in der Hand. Ich hatte letztens nochmal ein bisschen den Pro-Controller länger in der Hand, den alten. Und da ist mir auch irgendwie aufgefallen, die fühlen sich dann so ein bisschen, ja nicht altbacken an, aber so ein bisschen zu steif vielleicht.
Mhm.
Und ich finde, jetzt wirken die auf jeden Fall sehr viel angenehmer.
Ja.
Auch da aber Langzeittest.
Ja, klar, absolut. Genau, ich habe da manchmal gedacht, ich habe den einen oder anderen Xbox-Controller und da gibt's auch Unterschiede. Manche haben so eine gummierte Rückseite. Ich glaube, das ist die Starfield Edition, die ich da habe. Aber wenn man sich den konfigurieren lässt zum Beispiel, kann man das auch nochmal wählen. Und das habe ich mittlerweile als ganz angenehm empfunden, wo es so ein bisschen mehr Grip hat. Aber das sind halt Details. Ich glaube, das ist ein guter Standard-Controller, den Nintendo da auch wieder mit anbieten wird. Und ich glaube, alle, die da so ein bisschen auf gummierte Oberflächen oder dies, das noch irgendwie Wert legen, die schauen dann wahrscheinlich bei Drittherstellern dann nochmal vorbei. Ich denke mal, da wird das ein oder andere Produkt dann auch noch auf den Markt kommen.
Ja,
auf jeden Fall. Was dann nochmal so ein bisschen in die spezielleren Richtung geht, weil das ist auch sehr individuell, wie ich finde. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, ein guter Controller, das definitiv. Ansonsten hast du noch so Gedanken zu diesem Mechanismus, magnetisches Joy-Con an- und abmachen? War, hat dich da irgendwas überrascht? Ich meine, man hat es jetzt auch schon mehrfach die letzten Wochen gesehen und gehört und also, weiß nicht, ob es dir noch irgendwas aufgefallen?
Ja, ich leide ja bei meiner Switch so ein bisschen darunter, dass der linke Joy-Con leicht locker immer ist. Mhm. Also, es ist, als ob der Knopf immer so halb durchgedrückt würde und dadurch in einigen Spielen bricht es halt manchmal ab.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das bei der Switch 2 passieren wird. Das sitzt so fest drin, es lässt sich kaum bewegen, wenn es halt drin ist.
Ja.
Und auch den Mechanismus zu lösen, ist halt nicht so einen kleinen Knopf hinten zu drücken, sondern man muss schon einen recht festen Knopf, genau,
ja.
Man muss härter drücken und alles Mögliche.
Ja.
Von daher, ich glaube, das ist doch eine wichtige Neuerung, die das ganze Gerät so ein bisschen hochwertiger auch macht.
Ja.
Und dass gerade halt solche kleinen Probleme, wie jetzt bei meiner Switch eben, in Zukunft dann hoffentlich gar nicht mehr auftreten werden.
Ja. Ja, das habe ich nämlich auch. Also ich habe mittlerweile meine Joy-Con rutschen. Ich glaube, es ist auch der linke, der rutscht beim Spielen, wenn es mal ein bisschen heftiger zugeht im Handheld-Modus, rutscht der einfach ab, so nach oben weg oder so. Ne? Und das, dann hast du das Ding in der Hand, die Verbindung ist dann unterbrochen und ist dann immer ein bisschen stört. Und wie du sagst, es wird bei diesem Mechanismus jetzt, wo man ja quasi zur Seite wegziehen muss nach Button-Betätigung oder Knöpfchen-Betätigung und nicht mehr dieses Sliden nach oben hat, wird das definitiv nicht mehr auftreten. Klar gibt es da auch noch so Faktoren, die man natürlich über die Langzeit dann erst sagen kann, ob das vielleicht dann doch ein bisschen mehr Spiel über die Zeit bekommt, ne, dass da irgendwas ausleiert. Aber das können wir natürlich jetzt an der Stelle nicht beantworten. Bevor wir zu den Spielen kommen, würde ich sagen, könnten wir noch über das Display sprechen. Da war ja so ein bisschen im Vorhinein, als die Konsole angekündigt wurde im Januar, so ein bisschen argwöhnisch zu gucken, beziehungsweise dann bei Enthüllung war das ja, glaube ich, erst dann klar, dass es ein LCD-Screen ist, kein OLED-Screen. Wir haben es jetzt in den vergangenen Ausgaben auch immer mal wieder thematisiert, als wir so ein bisschen die Eindrücke von den anderen Events eingesammelt haben. Heute konnte man jetzt selber mal drauf gucken und ich bin da weiterhin durchweg positiv eigentlich beeindruckt. Ich habe auch ein OLED-Modell der Switch zu Hause. Man kann den Unterschied schon wahrnehmen, was so dieses Schwarzwert angeht, aber es ist bei Weitem nicht, wo man sagt, oh Gott, das ist ja alles grau. Es ist schon ein sehr guter LCD-Bildschirm und ich glaube, spätestens wenn man einfach ein paar Minuten spielt, dann denkt man auch an diesen Unterschied überhaupt nicht mehr, den man vielleicht zu einem OLED-Modell hätte. Also von daher, ich finde das überhaupt keinen Negativpunkt. Klar, für OLED oder Screen für die Schisten, die jetzt, denen das wirklich 100% wichtig ist, kann man sagen, ja, vielleicht wartet ab, bis irgendwann ein OLED-Modell kommt. Aber da ist es ja ungewiss, ob das wirklich noch kommen wird oder nicht. Also da wirklich nur, wenn alles andere nicht wichtiger ist, sondern nur der Bildschirm, dann vielleicht erwägen oder in Erwägung ziehen. Aber ich bin damit vollkommen zufrieden. Auch die angenehme Größe merkt man gleich so ein bisschen größer. Es hat mir gut gefallen und es sah alles toll aus, was wir im Handheld-Modus spielen konnten.
Ja, ich finde auch so, die Größe ist so das Wichtigste irgendwie. Und natürlich, das ist halt nicht nur irgendein LCD-Screen, der hat ja trotzdem HDR.
Genau.
120 werden unterstützt. Und das sind, finde ich, jetzt die wichtigeren Features erstmal.
Ja.
Weil gerade HDR ist ja immer so ein bisschen, einige Spiele machen es, einige machen es nicht, weil nicht jeder darauf zugreifen kann.
Ja.
Jetzt hat ja jeder, zumindest im Handheld-Modus, dieselbe Chance, das zu nutzen.
Genau.
Und das kommt, finde ich, schon sehr zur Geltung. Klar, OLED wäre schöner gewesen, dann wäre die Konsole aber auch wieder teurer gewesen. Und ja, mal schauen, ob es jetzt dann wirklich auswirkt in der Zukunft, ob sie dann eben ein OLED-Modell nachschieben. Aber ich bin mit dem hier ehrlich gesagt erstmal zufrieden. Ich finde auch der Unterschied zwischen dem Original-LCD-Screen der Switch 1 und dem OLED-Screen der Switch 1 ist sehr viel größer als zwischen dem OLED und dem LCD der Switch 2.
Ja. Gut, ich glaube, da haben wir so ein bisschen, was die Haptik, Technik angeht. Wir werden während der Spiele jetzt, glaube ich, einfach auch noch auf diesen Mausmodus kommen, weil das ist ja nochmal so ein bisschen was Spezifisches. Und lass uns gerne einfach da dann jetzt mit Mario Kart World einsteigen, was ja so das erste war. Da auch nochmal danke an das Event-Team. Man wollte nämlich gleich, als man reinkam, ich glaube, das war in den anderen Städten auch schon, mit einem Applaus empfangen, wo ich mir dann auch so dachte, das ist total nett. Aber ich habe gar nichts gemacht, habe noch gar nichts geleistet, aber es hat sich gut angefühlt. Und dann ging es auch gleich an die Mario Kart Stationen. Dort hatte man die Möglichkeit, dann im TV-Modus 1 gegen 1 quasi in 2-Spieler-Modus zu spielen. Und dann nochmal danach gleich im Handheld-Modus nochmal solo ein paar Runden zu drehen. Und es hat sich gleich wie zu Hause angefühlt. Zum einen, also man ist da sofort wieder drin in diesem, also wer Mario Kart 8 nur so ein bisschen gespielt hat, auch da kommt man da direkt, glaube ich, wieder rein, weil sich da ja auch steuerungstechnisch wirklich nur marginal was geändert hat. Und es hat sofort wieder Spaß gemacht, habe mich da direkt zu Hause gefühlt. Und ich glaube, das ist halt einfach so ein richtig genialer Starttitel zum Launch dann. Noch mehr begeistert hat mich, und da ging es dir, glaube ich, aber dann auch, dieser KO-Modus, den wir dann ein wenig später spielen konnten, weil da hat sich dieser neue Modus ja nochmal entfaltet und man hat dann gemerkt, warum das ein gutes Ding sein könnte, oder?
Absolut. Ja. Also, ich finde, man merkt schon die Unterschiede zu Mario Kart 8 allgemein, in dem Modus dann aber besonders. Und ich habe mir bisher immer so Gameplay angeschaut und dachte, okay, das sind sehr oft einfach gerade Strecken irgendwie, weil man ja nicht auf den Strecken selber fährt, sondern eben die Parts dazwischen. Irgendwie war ich gar nicht so begeistert bisher von den Trailern davon.
Ja, ja.
Es dann selber zu spielen war komplett anderes Gefühl.
Ja.
Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Vor allem, weil man, ich finde, sehr, sehr merkt, wie viele gleichzeitig einfach auf der Strecke sind.
Genau, da vielleicht zur Einordnung. Ich glaube, wir hatten, es ist ja ein Modus, der zu 24, also mit 24 Teilnehmern. Und wir haben dort, glaube ich, 16 menschliche, wenn ich
Richtig
in Erinnerung, also 8 und 8. Und der Rest war dann aufgefüllt mit KI oder ja, mit Bots quasi.
Ich finde, man hat sehr gemerkt, wie schnell man durch dieses Feld gereicht werden kann.
Ja.
Ich bin das erste Tor als erster gefahren. Es war so ein schönes Erfolgsgefühl. Dann hat mich alles getroffen. Blauer Panzer, roter Panzer, Blitz.
Und alles wirklich. Gezahlt, ja.
Ich war letzter. Und trotzdem bin ich wieder das erste durchs zweite Tor gefahren.
Ja.
Es ist also immer noch sehr viel altem Glück dabei oder so. Aber es passiert schon sehr, sehr viel in diesem Modus. Am Ende bist du ja dann trotzdem weitergekommen. Ich habe es nicht nur die letzten 8 geschafft.
Genau, in die Top 8 habe ich es dann geschafft. War auch aber auch so ein knappes Ding, glaube ich, auf die 8 noch zu kommen. Ich glaube, ich bin als 8er auch so reingeflutscht. Und es war auch kurz vorher, vor diesem Gate, vor diesem Tor, irgendeine Situation noch, wo ich dachte, ja, okay, war jetz 3 Turbopilze, eine Rakete oder was das war. Und dann, zack, war ich wieder weiter vorne. Also da bleibt sich Mario Kart treu, dass es chaotisch schon ist. Dass du natürlich auch viele zufällige Ereignisse hast, wo du denkst, ah, ne, also das wird nicht weg, das wird nicht fehlen, glaube ich, aber das weiß man ja, wenn man Mario Kart spielt, und das finde ich auch okay, das nimmt jetzt mir persönlich auch überhaupt keinen Spielspaß mit, da darf man dann einfach nicht zu verbissen sein, aber dieser neue Modus hat einfach gezeigt, dass es die ganze, von Minute 1 eigentlich Nervenkitzel ist, weil du musst ja damit rechnen, dass du nach dem ersten Tor oder vor dem ersten Tor sozusagen schon rausfliegen könntest, und es gehört ja dann doch neben dieser Portion Glück auch noch ein bisschen taktieren dazu, ne, also kriege ich möglichst immer ein Doppel-Item-Box. Wie nutze ich meine Items? Kriege ich irgendwo Abkürzungen durch Turbopilze hin oder sowas? Und dann, was man auch gleich wieder gemerkt hat, mit diesem zum einen auf der Straße unterwegs zu sein, aber jetzt konnte man auch so ein bisschen dieses Rail-Feature austesten. Das heißt, man kann jetzt grinden auf irgendwelchen Geländern oder auch Kabeln, also auf so Hochleitungen oder sowas. War da möglich. Was man nicht ausprobieren konnte, was ich ein bisschen schade fand, ist dieser Supersprung, der jetzt in der Mario Kart Direct nochmal hervorgehoben wurde, womit man ja wohl auch diese Wall Grinds oder ne, auslösen kann. Und man kann damit wohl ja auch ausweichen, aber das hatten wir ja jetzt gar nicht drin. Und ich glaube, das lag daran.
Meinst du diesen besonders hohen Sprung oder den normalen Sprung?
Ja, den Powersprung, so heißt es, glaube ich, offiziell.
Ach so, weil es gibt ja, du kannst ja die Drift-Taste drücken, ohne zu lenken. Und dann lädst du einen Sprung auf. Und da habe ich es ein paar Mal geschafft, rote Panzer.
Ah, okay. Dann hast du ihn doch benutzt. Okay, dann war ich einfach nur ungeschickt und habe das nicht richtig mitbekommen. Okay, nee, dann ist es doch drin gewesen. Dann habe ich dem Unrecht getan. Weil das hätte mich dann nochmal interessiert, aber es ist ja gut, wenn du es ausprobieren könntest, wie man das so taktisch noch mit einsetzen kann. Ja.
Ich glaube, das ist sowieso die Sache an Mario Kart World, dass so viele kleine Änderungen dabei sind. Aha. Man merkt schon ein Driftverhalten, wenn man in die Kurve geht. Das ist ein komplett anderes Verhältnis, man kann den Drift besser abbrechen, solche Sachen.
Ja.
Und ich fand den Sprung echt schwierig zu nutzen, weil man doch langsamer wird, wenn man ihn auflädt.
Okay.
Und dann aber halt vielleicht einen Boost kriegt, indem man auf einer Grind Rail ist oder so.
Ja.
Oder eben Sachen ausweichen kann, was sehr, sehr praktisch sein kann. Aber den effektiv zu nutzen, ich glaube, das ist eine Lernkurve.
Ja.
Ich wusste, wie er geht. Ich habe versucht, ihn auszunutzen. Ich habe es einmal effektiv genutzt. Also zweimal aus Versehen eher im roten Panzer ausgewichen.
Mhm.
Aber einmal so richtig bewusst. Und sonst sehr, sehr oft probiert, was damit zu machen und gesehen, okay, das funktioniert so nicht.
Ja.
Ich glaube aber, das ist halt die Sache, es kommt vielleicht gar nicht so unbedingt in den Rennen, sondern wenn man die Welt erkundet und sich dann eben mit den Sachen vertraut macht, dann lernt man das besser zu nutzen und dann kann man es auch in den Rennen nutzen.
Ja, vermute schon, genau. Also das wird nochmal, deswegen, weil ich jetzt auch bloß mal erwähnt habe, mit diesem ganzen, mit dem Glücksfaktor, dass der auf jeden Fall drinsteckt, aber ich glaube, gerade dieser Powersprung, die unterschiedlichen Ebenen, auf denen man sich fortbewegt, auf diesen Strecken, das gilt es herauszufinden dann die ersten Wochen, was wo gut genutzt wird, was sich herauskristallisiert, so als Ideallinie, ne, wo du möglichst am schnellsten bist, welche Abkürzungen finde ich. Ich hatte jetzt auch keinen Moment, wo ich irgendwie so einen Streckenwiedererkennungswert hatte. Ich habe aber auch überhaupt nicht drauf geachtet, was die uns für Strecken da heute vorgesetzt haben, ob ich da irgendwas dabei war, was man hätte können erkennen schon. Ich glaube aber auch, dass das wirklich nochmal ein völlig neues Erlebnis ist, dass diese Strecken nochmal zu erkunden, weil das hat man auch in den Trailern schon gesehen, dass selbst die etablierten Strecken nochmal so neu gestaltet sind und sicherlich auch mit dem einen oder anderen Kniff nochmal ausgestattet werden, dass das ein gänzlich neues Erlebnis ist und man jetzt auf gar keine Fall Angst haben muss, dass da irgendwo jetzt recycelt wird und man denkt, ja, kenne ich schon, fahre ich durch.
Nee, ich glaube, da sind die Änderungen ganz passend.
Ja.
Wenn man diesen Knock-Up-Modus startet und im Warteraum ist, kann man die Welt so ein bisschen frei erkunden. Das war dann so unsere freie Erkundung und ich fand es da schon, ich war auf der das war eine Schneestrecke, die es auch schon vorher in Mario Kart gab. Das ist das
Problem,
spontan.
Ja, genau. Ja.
Aber auf jeden Fall da dann einfach realisiert, ich muss gar nicht diese Strecke fahren.
Mhm.
Ich kann einfach den Berg runterfahren und war dann in einem riesigen Gebiet.
Ja.
Komme ich da austoben.
Ja.
Ich glaube, das wird halt auch nochmal sehr, sehr viel ausmachen.
Ja. Das war übrigens auch schön gelöst, dieses freie Erkunden. Also wir konnten diesen freien Modus nicht komplett heute spielen, sondern dieses freie Erkunden war ja letztendlich in die Wartezeit in die Warteschlange eingebettet, während wir quasi auf die nächste Runde, die noch da zu Ende gemacht werden musste, im K.O.-Modus warteten, konnte man halt da sich frei bewegen. Ein paar coole Sachen auch schon finden. Ich habe ein Kostüm gleich dann gefunden. Für Yoshi hatte ich eins. Das war so ein Freizeitkostüm, glaube ich. Und das sah auch gleich dann richtig schick aus, war gleich belohnt beim freien Erkunden. Und ich habe dann, glaube ich, auch zu dir gesagt, es macht jetzt schon Spaß, allein in diesem Aufenthalt, in diesem Überbrückungsmodus, da ein bisschen frei herumzufahren, zu gucken, was gibt's da alles. War jetzt auch nicht vollgestopft mit Dingen, hier habe ich ein Item und da finde ich was, aber irgendwie war es witzig, sich dort fortzubewegen. Und da habe ich nochmal große Neugier auf diesen freien Modus, den wir jetzt heute nicht gesehen haben, und was dann das alles hergeben wird. Als Kurzfazit kann man da einfach sagen, das wird, wie gesagt, schon der Launch-Titel schlechthin. Und wer bei Mario Kart 8 irgendwie Spaß dran hatte, nur annähernd, wird da sicherlich jede Menge zu entdecken haben und auch große Freude dran haben, aber da werden wir dann sicherlich auch Richtung Release dann nochmal genauer über diesen Titel sprechen können. Jo, dann ging es bei uns weiter mit Mario Party Jamboree plus TV Party heißt das Ding, glaube ich, ne? Das heißt, es gibt ja eine Nintendo Switch 2 Edition dieses Spieles plus noch eine quasi einen enthaltenen DLC, so kann man schon nennen, würde ich sagen, Erweiterung, Add-on, wie auch immer. Da haben wir zum einen, ich glaube, 8 Minispiele im Mausmodus ausprobieren können, die da neu sind. Und danach haben wir nochmal diesen Kameramodus, Kamera-Minispiele ausprobiert. Und da haben uns diese Mausmodus-Minispiele deutlich mehr überzeugt. Ne?
Ja, absolut. Ich war ja vorher immer so ein bisschen skeptisch, ist dieser Mausmodus wirklich so gut, wie er angepriesen wird? Funktioniert das überhaupt? Ist es nicht vielleicht zu ungenau? Sind die Minispiele vielleicht nicht ein bisschen zu flach? Mich hat's umgehauen, ehrlich gesagt. Das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, es ist kein Gimmick-Feature im klassischen Sinne von wegen, ich werde es einmal ausprobieren, dann nie wieder nutzen.
Hm. Ja, das definitiv. Ich weiß gar nicht, überlege gerade nochmal so Revue passierend, was da an den Minispielen. Wir waren zu viert, also 2 gegen 2 war das dann immer. Ein rotes, ein blaues Team. Das hat er herausgestochen. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wenn dir direkt was einfällt,
sag. Aber ich fand das Briefe sortieren, obwohl das so unglaublich simpel ist. Ich meine, das kann man irgendwie auf einem Desktop machen.
Ja.
Sehr, sehr spaßig, weil es doch sehr rasant ist.
Genau, das könnt ihr euch so vorstellen, dass quasi einfach ein Haufen Briefe lag. Man hat so eine Draufsicht gehabt und die Briefe waren entweder weiß einfach. Das heißt, man musste sie in so einen Ordner reinschieben mit quasi einfach nur Track und Drop letztendlich, was man so vom Computer kennt. Und manche waren mit Bowser markiert und die mussten halt in den Mülleimer. Also der Spam quasi. Und es gab bei jedem Minispiel auch dort nochmal so einen Kniff ab einer bestimmten Zeit, wo dann meistens totales Chaos ausgebrochen ist. Vorher hat man sie abgesprochen, du nimmst die Briefe, du machst das. Und dann auf einmal kamen da noch so Herzchenbriefe rein. Also es war dann noch ein dritter Ordner zu sortieren. Das wusste man vorher nicht. Das heißt, da war dann auch nochmal so ein bisschen Überraschung einfach drin in diesem Minispiel nochmal reinverpackt. Und es war auch bei manch anderen Minispielen eben auch so. Also das hat mich auch im Großen und Ganzen hat einfach Freude gemacht in der Situation, ne? Man war gleich zu viert, man ist da direkt reingekommen, das ist für Mario Party auch typisch. Kurze Anleitung, wenn man mag, skippt man das, wenn man weiß, wie es läuft und dann geht's direkt rein. Wir haben direkt Spaß gehabt, also ich glaube, das kann man so festhalten. Und dann sind wir rübergeslidet zum Kameramodus, ich weiß nicht, wie er offiziell heißt, aber ihr wisst ja vielleicht, die Nintendo Switch 2 wird eine Kamera unterstützen. Es gibt auch eine eigene von Nintendo und man kann aber auch gewisse USB-C-Webcams, wenn man sowas hat, auch mit anschließen. Und diese Kamera wird jetzt in Mario Party genutzt werden. Und das ist ja so ein bisschen aufgezogen wie so eine Game Show letztendlich, so ein kleines bisschen, die irgendwie Bowser hostet. Und man ist dann da eben, wir waren da jetzt auch wieder zu viert als Gast und hat verschiedene Aufgaben erfüllen müssen. Ich kann mich jetzt direkt noch an eine Sache erinnern, wo man quasi unterhalb von so einem Fragezeichenblock steht und man muss dann halt mit beiden Händen oder mit einer, je nachdem, möglichst oft dagegen hauen von unten, damit, ich weiß gar nicht, was rauskam, Münzen oder so.
Ja, einfach nur Münzen.
Genau.
Dann hatten wir noch so eins, wo Goombas auf dem Kopf landen und den muss man dann balancieren. Also ich dachte erst, man muss einen möglichst hohen Turm bauen. Es ging aber nur um die Anzahl der Goombas, die man am Ende auf dem Kopf hatte.
Ja. Genau, und das hat alles, also Respekt erstmal an die Kamera, weil die hat uns alle vier sofort erkannt, hat uns freigestellt, dass der Händlergrund weg war, hat auch uns gut erfasst bei Bewegungen und dergleichen. Das hat schon gut funktioniert. Allerdings gab es so einen kleinen, ja, doch schon größeren Lag, würde ich sagen, zwischen, du hast, also wenn du gewunken hast, einfach nur zum Testen, hast du gesehen, das ist schon sehr verzögert, ehe das dann auch auf dem Fernseher, auf dem Bildschirm angezeigt wird. Und das war gerade bei diesem Balancieren, was du erwähnt hast, hat man dann eben auch so eine Latenz bei der Eingabe letztendlich, weil die Kamera erstmal guckt, wo neigst du dich denn hin? Hat man dann schon gespürt, das hat so ein bisschen schwieriger gemacht, das hat sich jetzt dann nicht. Ich musste dann direkt an die Art of Balance denken. Ich glaube, das gab es mal auf der Wii U oder auch auf dem 3DS. Und da war auch so eine schöne Physikspielerei, wo man halt Sachen stapeln musste. Und das war auch oft dann mit Gyrosensor gesteuert. Und da dachte ich mir so, ja, so ein Balance-Spiel ist mit einem Gyrosensor, der ja auch in der Switch steckt und auch in der Joy-Con, eigentlich besser gelöst und genauer. Ne? Es war mehr so ein Gag. Ich glaube, der Aufhänger ist da, so man sieht sich halt die ganze Zeit und man sieht sich gegenseitig. Das ist so vielleicht das Ding.
Ich muss sagen, für mich war das alles auf dem Niveau von iToy.
Ja.
Also man braucht halt trotzdem einen Controller hier, der Spiel mit dem Münzblock zum Beispiel hat gar nicht funktioniert ohne.
Ja.
Hat schon erkannt, dass da ein Controller gegengeschlagen wird.
Ja.
Aber das war halt alles so Mikrogames-Niveau. Mhm. Also die Mausspiele waren jetzt auch nicht kompliziert, die waren relativ simpel.
Ja.
Aber ich hatte immer das Gefühl, da ist mehr echtes Gameplay hinter.
Ja. Ja.
Und hier ist halt die Novelty, okay, man steht vor dieser Kamera, man kann nicht wirklich effizient spielen, weil die Verzögerung halt zu groß ist.
Ja.
Und es waren ja auch nur die 2 Minispiele und da mussten wir einmal schreien. Und das war's.
Genau, dann hat Bowser Posen vorgemacht, die musste man dann irgendwie nachmachen. Es war auch alles nicht ganz so einsichtig klar oder durchsichtig, was zu tun ist. Und dann musste man auch noch wie Bowser schreien. Das hat auf dem gesamten Vormittag heute auf dem Event dazu geführt, dass man sich regelmäßig erschreckt hat, weil Leute auf einmal geschrien haben. Und dann kam immer ein Bruchteil einer Sekunde später immer erst der Gedanke, ah ja, Mario Party, alles klar. Und jedes Mal hast du gedacht, oh Gott, was ist passiert? Das war nett. Ich habe dann im Nachhinein, so als ich nochmal so ein paar Minuten später reflektiert habe, den Kameramodus, ich glaube, das könnte für eine jüngere Zielgruppe natürlich interessant sein, weil da ist natürlich, glaube ich, nochmal so ein bisschen dieser Aufhänger, oh, wir sehen uns gegenseitig und man irgendwie so, ich bin im Fernsehen und so. Das ist schon sinnlich ganz cool und spaßig, aber wenn es abwägen würde, hat mir da, wie es dir auch geht, der Mausmodus oder diese Mausmengenspiele deutlich besser gefallen. Das hat einfach ein bisschen mehr hergemacht, auch in der Aktion mit dem anderen Team einfach so.
Ja, absolut.
War so ein bisschen mehr kompetitiver irgendwie. Und ein bisschen flotter auch. Ein bisschen zugänglicher. Ja. Also da muss ich noch zeigen, wie sich dieser Kameramodus dann ausgestalten wird. wenn das Spiel dann mal auf dem Markt ist. Ich glaube, dann haben wir uns quasi einen Stand weitergemacht und haben uns zum einen die Welcome-Tour angeschaut. Das ist ja dieses berühmt-berüchtigte Minispielchen, wo alle Welt, zu Recht, würde ich sagen, sagt, könnte der Konsole beiliegen oder vorinstalliert sein, wie man das vielleicht noch von Wii Sports oder sowas kennt. Aber das ist eine andere Diskussion. Wir haben uns das einfach heute ein bisschen angucken können. Man ist ja da in so einem Miniaturformat unterwegs, ein kleines Männchen, und läuft quasi auf der Switch, in dem Level, was wir jetzt hatten, rum, auf dem Joy-Con und auf dem Tablet an sich und kann dort verschiedene Minispiele freischalten, ausprobieren. Und der Aufhänger ist, dass man dabei die Technik hinter der Konsole kennenlernt und so ein bisschen Hintergrundwissen kommt, wie das alles funktioniert und kann das in den Minispielen dann auch halt hautnah erleben. Also ich glaube, was ist dir da hängen geblieben? Du hast so auch diese HD-Vibrationssache ausprobiert.
Ja, ja. Die da, dann dieses Framerate-Quiz und ja, nochmal die Maussteuerung mit diesem Ausweichen.
Ja, 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 genau. Ja,
ja, das war nett.
Ja.
Also ich, ja, ich glaube, alles, was man bisher in den Trailern gesehen hat, so ist das halt auch. Es gibt diese Minispiele, man kann dann irgendwie noch versuchen, Rekorde zu schlagen,
ja,
Medaillen zu bekommen. Genau. Man läuft ein bisschen herum, man lernt mehr über die Switch. Ich glaube, auch das ist es eher. Also das ist kein Titel, den sich Leute holen werden, weil sie was spielen wollen, sondern wenn man halt wirklich vielleicht auch wenig Ahnung davon hat, wie funktionieren Framerates etc.,
ja,
dann ist das eine super Schulungssoftware,
ja,
oder so eine Lernsoftware.
Ja.
Man erhält, glaube ich, nirgendwo einen übersichtlicheren Einblick in das Thema Technik,
ja,
gerade wie so eine Konsole funktioniert. Klar kann man sich irgendwie endlos viele YouTube-Videos anschauen,
ja,
aber so eine übersichtliche Software, wo man halt zwischendurch so Abzeichen auch sammelt, dass man gewisse Sachen gemacht haben muss, gelernt haben muss. Man lernt, wie viele Finger gleichzeitig den Touchscreen berühren können und solche Sachen. Also es ist schon eine coole Novelty. Man lernt viel.
Ja.
Es ist kein Spiel und ich glaube, das ist nichts, was 10 Euro wert ist.
Ja, das ist ja so ein bisschen die Frage. Das finde ich halt auch gleichermaßen schade, weil ich ein bisschen Befürchtung habe, dass dieser Titel einfach liegen bleibt, weil schön ist er schon gemacht. Es ist ja nett, es ist knuffig. Vor allem hat man da jetzt nicht einfach gesagt, ey, wir fropfen da jetzt wieder dieses Mario-Franchise drauf. Hätte man ja auch locker machen können. Ja. Hätte es dann vielleicht für 20 Euro verkauft. Stattdessen ist es ja nochmal so was ganz Eigenes. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Und es stecken mega viele coole Ideen, glaube ich, drin. Da gibt es auch noch einiges zu erkunden, was wir jetzt heute nicht sehen konnten. Ich habe das Quiz noch ein bisschen ausprobiert. Da hat man mir das erste Mal auch sehr verständlich das Thema VAA erklärt, das fand ich ganz cool. Und ja, wie gesagt, schade, dass das halt dann doch 7-8 Euro kosten wird. Und so als Gratis-Dreingabe hätte das einfach viel mehr Leute erreicht. Und wie gesagt, ich glaube, habe die Befürchtung, dass es jetzt leider irgendwo liegen bleibt. Außer es stellt sich dann bei den Tests heraus, dass überall 10 von 10 Wertungen vergeben werden.
Das wäre eine Überraschung.
Steckt irgendwo noch was drin, was jetzt noch nicht erfassbar war. Die Möglichkeit besteht ja auch. Aber auch das muss man dann sehen, wenn es Richtung Launch dann geht. Bisher einfach eine nette Spielerei. Aber Stand jetzt einfach wäre es schön, wenn das einfach mit dabei wäre. Gerade um diese Neuerungen, das Konzept dieser ganzen Konsole dann wirklich auch mal kennenzulernen im Detail. Dieses HD-Vibrationsding, ach ja, genau, da war das Minispiel, dass man im Mausmodus quasi die Maus hin und her oder den Joy-Con hin und her bewegt hat und dann gab es einen bestimmten Punkt, wo man gemerkt hat, da wird die Vibration stärker und man musste den Punkt finden, wo die am stärksten ist. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Wir sind da ziemlich nah dran gekommen, beide an diesem starken Punkt. Zur Vibration allgemein übers ganze Event hinweg, bei den Joy-Con jetzt, weil ist ja auch HD-Vibration 2, die sich irgendwie besser anfühlen soll. Ich fand, man hat den Unterschied schon gemerkt, meine ich mir einzubilden, dass es so ein bisschen voluminöser war, quasi die Vibration, wenn man das irgendwie in Worte fassen kann. Was muss man ja immer dann selber auch mal irgendwie dann spüren. Weil ich weiß noch, dass die HD-Vibration 1, was man jetzt sagen kann, war dann irgendwann immer so ein bisschen, ja, blechern. Irgendwie habe ich das in Erinnerung. Aber ist natürlich auch wieder so ein Faktor, da wirst du wahrscheinlich in ein paar Monaten überhaupt keinen Sinn mehr für haben oder irgendwie drauf achten. Es ist jetzt wirklich noch auch dem Event geschuldet, wo man dann so ein bisschen, okay, scheint schon anders zu sein. Ganz einseitig dieser Gedanke total verflüchtigt, aber ich finde, man hat gemerkt, sie haben was dann gemacht. Ob das jetzt noch groundbreaking sein wird in ein paar Monaten, weiß ich nicht.
Ich glaube, es ist ja mittlerweile Standard, einfach so ein bisschen haptisches Feedback
sehen. Ja, genau, ja. Da hat man ja bei den anderen Konsolen oder Controllern, die es so gibt da draußen, auch quasi auch wesentlich bessere Sachen nochmal, die man da dann spüren kann, wenn man das möchte. Dann kommen wir gleich zur ersten Überraschung noch, die uns dann gegenüber aufgetan hat. Da war nämlich Kirby und das Vergessene Land und die
magischen Sternchen der Welt oder so.
Das kann sehr gut sein.
Nochmal zu entschuldigen, spontaner Podcast hier im Park. Dementsprechend kein Recherchematerial jetzt vor uns. Aber ihr wisst, was wir meinen. Da gibt es ja auch eine Nintendo Switch 2 Edition. Und wie gesagt, da auch nochmal ein DLC sozusagen eingebettet. Für 20 Euro kann man auch die alte Version upgraden. Und da wollte man eigentlich nochmal 2 Minuten reingucken, um zu sehen, wie ist es denn technisch. Soll ja schön aussehen, soll flüssiger laufen. Das können wir bestätigen. Und es war auch von Sekunde 1 an, hat man das gemerkt. So, allein schon vom Zusehen, aber auch vom Selbstspielen. Und aus diesen 2 Minuten wurde aber dann ein kompletter Run dieser Demo, die dann auch, glaube ich, 10, 15 Minuten ging, komplettes Level durch. Und es hat mir sofort wieder Spaß gemacht. Ich war sofort drin wieder in dem Spiel. Ich liebe das Spiel auch total. Ist einer meiner Lieblings-Switch-Spiele, würde ich sogar sagen. Weil es so überraschend auch damals kam. Und war direkt wieder in diesem Game drin. Versteckte Collectibles finden und die Welt erkunden. So in jeder Ecke nochmal gucken. Konnte auch die neue Fähigkeit ausprobieren. Man kennt das ja aus dem Kirby-Spiel. Da kann man ja zum Beispiel ein Auto verschlucken, ist dann ein Auto. Und da war es dann so eine Sprungfeder, die es vorher noch nicht gab. Das heißt, man kommt da auch nochmal in höhere Abschnitte. Und wir waren ja auch direkt in einem neu angelegten Level. Also das Spiel geht genauso los, wie man es vom Ursprungsspiel kennt. Wenn man aber dann in diese offenere Welt quasi kommt oder in das erste Level eingelassen wird, dann merkt man gleich schon die Veränderungen. Andere Wege, Gegnertypen sind anders. Wir haben jetzt alle so einen kleinen Irokesen. Und hat direkt wieder Spaß. Und ich glaube, das 20-Euro-Upgrade, das werde ich tun, das wird sich lohnen. Also ich glaube, auch da kann man sagen, ich kann es gerne auch gleich einschätzen, aber wer das Grundspiel gefeiert hat, der braucht eigentlich bei diesen 20 Euro vermutlich gar nicht überlegen. Ich weiß, das ist natürlich jetzt nach 15 Minuten Anspielen auch schon große Worte, aber ich glaube, das können sie auch irgendwie nicht in den Sand setzen. Ich glaube, haben ein sehr gutes Gefühl dabei.
Ja, eben. Ich glaube, es ist einfach auch die Sache, dass man jedes Level nochmal in einer komplett anderen Art spielt. Also ja, wir kennen die Backdrops, wir kennen ungefähr den Ablauf, aber es gibt doch genug neue Passagen, dass es sich halt nicht einfach wie dasselbe Spiel nochmal anfühlt.
Ja, total. Also ich nehme an, du wirst auch Bock drauf haben wahrscheinlich.
Definitiv.
Ich glaube, wir haben uns dann auf dem Weg in den hinteren Bereich gemacht, was euch natürlich überhaupt nichts sagt, aber namentlich als Spiel ging es dann an Donkey Kong Bonanza. Und da waren wir ja schon im Vorgespräch, als wir uns so ein bisschen heute früh ausgetauscht haben. Das ist in meiner Wahrnehmung auf den Events, die bisher so waren, Paris, New York, London und Co., immer relativ schlecht, nach meiner Wahrnehmung, oder aber auch nach euren Worten, weggekommen. Weil es wurde immer viel gemeckert, irgendwie so ein bisschen über Performance. Das wäre so das Spiel, wo man von Nintendo erwartet, dass das ja auch gleich gut laufen muss, so auf so einem Event. Und viele haben sich immer die Frage gestellt, was will das Spiel eigentlich? Es ist, nach den Dingen, die ich so gelesen und gesehen habe, weil man nicht so richtig klar von den Autoren, in welche Richtung will das Spiel? Ist es jetzt ein nächstes Odyssey, nur halt mit Donkey Kong? Und ich finde, das war heute der Titel, der mich am meisten positiv überrascht hat, weil wir natürlich aber auch in diesen Mindset reingegangen sind. Ah, mal gucken. Und dann meckern ja viele so ein bisschen über das Spiel. Und es hat sich bei mir überhaupt nicht bestätigt, tatsächlich. Du hast ein bisschen auch auf die Technik ein Auge geworfen, aber mein Eindruck war da, ja, man hat gemerkt, bei viel Zerstörungsmut merkt man was, aber bei weitem weg, dass ich jetzt meckern würde, weil dafür war mir der Spielspaß, den ich in dieser kurzen Zeit habe, schon viel zu groß eigentlich.
Absolut. Also es sind keine flüssigen 60, wenn viel passiert.
Ja.
Sie hat man jetzt bisher in den Gameplay-Sachen gesehen, auch im Treehouse-Material.
Genau.
Und das ist absolut nichts Gamebreaking, wie heißt es? Ich fand's
und Demo-Version, muss man ja auch sagen.
Ja, darf man echt nicht vergessen. Ja. Und es passiert auch wirklich eigentlich nur, wenn wahnsinnig viel passiert. Ich habe es mal versucht, mich am Anfang einfach an den Boden zu graben, so weit wie es ging. Es hat auch ein bisschen gedauert, tatsächlich.
Ja.
Aber man sieht halt, man baut diese einzelnen Schichten ab. Zwischendurch sind halt irgendwie Items, die explodieren. Man sammelt da was ein, dann ist da noch eine Truhe mit irgendeinem Secret. Und dann kann man wieder hochlaufen, beziehungsweise klettern.
Ja.
Und ich glaube, das ist noch so ein bisschen das, was unterschätzt wird, dass halt die gesamte Welt irgendwie zerstörbar ist. Es gibt so ein paar Wände, die kann man jetzt nicht hochklettern, ein paar Blöcke, die kann man nicht zerstören. Das ist aber echt so eine Seltenheit, wenn mal eine Challenge geboten werden soll.
Genau.
Ansonsten ist es von der Freiheit, von der Erkundung irgendwie eines der spannendsten Spiele seit langem, weil ich noch nie in so einem Plattformer das Gefühl hatte, ich kann überall hingehen, kann vielleicht überall hinspringen, aber ich kann nicht in diese Wand reingehen, kann nicht in diesen Berg rein. Und auch da hat man teilweise nicht nur irgendwie wahllos in den Boden gegraben, sondern man hat kleine Räume gefunden.
Mhm. Schatztruhen habe ich gefunden.
Genau, die Schatztruhen sind sowieso wichtig, weil dann werden halt auf der Karte mal Fossilien oder irgendwie andere Items markiert. Und dann weiß man, okay, da gräbt man sich jetzt rein.
Ja.
Und irgendwie mag ich dieses Prinzip einfach. Man hat diese Map, die ist jetzt nicht gigantisch groß gewesen, zeigen, ich kann mit einigen Odyssey-Maps vergleichen. Ja. Die hat aber sehr viel mehr, no pun intended, Tiefe. Und da ist wahnsinnig viel mehr rauszuholen.
Ja, Vertikalität ist ein großes Ding. Vor allem in die Tiefe, ja, wie du sagst.
Also ich bin gespannt, wie sich das im weiteren Level dann noch irgendwie ausprägen wird. Aber
da war ich auch an einem Punkt überrascht. Also man hat neben diesem Basic Movement, man haut alles klein. Das geht so quasi in der Horizontalen, also geradeaus, links, rechts. Geht aber, wie gesagt, auch in die Tiefe mit so einem, ja, wenn wir das sagen, Stampfsprung oder sowas würde das bei Mario wahrscheinlich heißen. Und da kann man ordentlich quasi nochmal in die Tiefe gehen. Und dann hatte man noch einen Move, da konnte man so bestimmtes Gestein so abgraben und konnte das dann auch werfen.
Zwar sogar drauf surfen.
Oh, das hast, hast du wieder was entdeckt. Das ist immer gut, wenn man irgendwo surfen kann in den Spielen, wo man es nicht erwartet. Dann ist das auf jeden Fall eine schöne Beobachtung, die du machen konntest. Genau, und dann konnte dieses Gestein halt werfen, was ganz cool war, gegen bestimmte Gegnertypen so. Und dann konnte man die erreichen oder auch in der Ferne, was höher gelegen ist, irgendwie zerstören dann mit diesem Wurf. Und da gab es einen Abschnitt, da konnte man dann auch, hatte man irgendwas freigeschaltet. Ich glaube, man musste irgendwas aufschließen. Und dann ging es in die Tiefe und dann war quasi unter dem eigenen Ebene, die man da jetzt so hatte, war, ich nenne es jetzt mal den Untergrund, um da ein bisschen Tears of the Kingdom zu bedienen. Und dann ist man da aber gleich wieder rausgebeamt worden, weil das für die Demo nicht freigeschalten war. Aber das heißt, das Spiel, also es hat so ein bisschen auf mich den Eindruck gemacht, dass das so ein totales Entdeckerspiel wird, wo du auch wieder das Gefühl haben wirst, hey, das habe ich gefunden. Das hat aber vielleicht Marco jetzt heute Nachmittag, wenn er das auch gespielt hat, nicht gefunden, weil es halt verschiedene Optionen einfach gibt. Jetzt auch, wir haben ja jetzt keinen riesen Ausschnitt dieses Spiels gespielt, sondern wirklich nur einen kleinen. Und selbst da war schon so viel zu entdecken und du hast immer gedacht, na, guckst du da hinten nochmal? Und all das verknüpft mit dieser Zerstörungsmechanik, die jetzt nicht nur, wie es oft zu lesen war, einfach so pure Zerstörung nur ist. Ist es auch, ja, aber du findest halt dabei was und du machst das jetzt nicht grundlos, sondern du wirst halt belohnt dafür an vielen Stellen. Wie gesagt, große Überraschung irgendwie heute für mich. Und jetzt habe ich richtig Lust auf das Spiel bekommen. Und da hat das gut die Demo ihre Arbeit geleistet, würde ich sagen.
Ich glaube, das Ding wird doch ein recht großes Spiel.
Ja. Das glaube ich auch. Also das, wie gesagt, so ein bisschen Geheimtipp, wenn man eigentlich total irre, wenn man sagt, jetzt über ein neues 3D Donkey Kong sagt man jetzt Geheimtipp. Eigentlich müsste uns doch von vornherein klar gewesen sein. Also da großes Lob sozusagen. Bin ich gespannt, wann jetzt neue Informationen auch kommen, wenn man so ein bisschen da ins Marketing geht. Erscheint ja dann auch schon im Juli, also gar nicht so lange dann noch Launch. Dann Track X Drive haben wir uns noch angeguckt. Der quasi Basketball in Rollstühlen hat man ja auch auf der Nintendo Direct präsentiert. Und da kam ja dann voll diese Maussteuerung zum Einsatz. Das heißt, wir sind da auch in eine 3-gegen-3 Situation gekommen.
Wir haben gewonnen.
Spektakulär. Und davor gab es aber ein relativ umfangreiches Tutorial, was auch logisch ist bei dieser neuen Steuerungsvariante, weil das hat man noch nirgendwo in irgendeiner Art und Weise gehabt. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt zwei Mäuse, also linker, rechter Joy-Con. Und damit imitiert man im Wesentlichen die Handbewegung nach, wie wenn man einen Rollstuhl fortbewegen würde. Ja, also rechte Hand, linke Hand, beide Hände parallel, wenn man geradeaus fährt. Auch das Bremsen ist damit abgedeckt. Und da geht mir erst so ein Tutorial Level durch und das braucht man auch, würde ich sagen. Und dann sind wir aber auch in diese Spielsituation gekommen und ich bin bei dem Titel noch so ein bisschen hin und her gerissen zwischen richtig coole Idee, irgendwie ist es so dieses Maussteuerung direkt eingesetzt in eine coole Gameplay-Idee, die irgendwie auch logisch ist, also es ist nichts Konstruiertes, sondern irgendwie so, sie sind irgendwie nah dran an diesen natürlichen Bewegungen quasi, wir versuchen es gut zu imitieren. Das hat mir sehr gefallen, sehr begeistert und das eigentliche Spiel aber, also diese 3-gegen-3 Situation, hatte dann teilweise so ein bisschen, für mich persönlich zumindest, Übersichtsprobleme. Man kann den Ball einsammeln, wenn man drauf zufährt und einen anderen wegnehmen, wenn man sie von vorne so anrempelt. Man wirft auch per Geste, das heißt, man macht auch so diese Basketball-Wurfbewegung, um dann einen Korb zu machen. Das funktioniert auch steuerungstechnisch alles total gut, finde ich. Das braucht einfach noch ein bisschen Eingewöhnungszeit. Aber mir hat so ein bisschen die Übersicht gefehlt, weil man ja quasi so in Third Person an sich über das Spielfeld sich bewegt und so ein bisschen gucken, wo sind jetzt meine Mitspieler, meine zwei, wo ist denn der Ball? Da gibt es zwar auch schon ein, zwei Indikatoren, aber für die Demo-Situation war es wahrscheinlich jetzt einfach ein bisschen zu wenig Zeit zu sagen, okay, ich glaube, das braucht 4-5 Spiele, die man mal dann abschließt, Runden, um da vollends auch dann drin zu sein. Und dann kann ich mir vorstellen, dass man das auch schon meistern kann und dass dann der Spaß noch mal ein bisschen größer wird, wenn man das Ganze ringsrum auch verstanden hat. Weil das muss man hier sagen und da auch Respekt an Nintendo. Es ist ja wirklich was komplett Neues. Du kannst es mit nichts irgendwie vergleichen, finde ich. Auch wenn dieser Rocket League-Gedanke immer mal kam. Aber damit hat es eigentlich überhaupt nichts zu tun, finde ich.
Nee,
gar nicht. Weil du dich auf eine völlig neue Situation einstellen musst, so steuerungstechnisch vor allem.
Absolut. Also ich hatte eigentlich auch das Gefühl, das ist jetzt kein super zugängliches Spiel, was man nach einer Runde irgendwie beherrscht. Ich glaube aber, die Tiefe ist drin. Und ich habe wahnsinnig viel Spaß dran gefunden, erstmal so ein paar Techniken schon auszuprobieren. Man ist aber das Einzige, was wirklich bei Kranzkrog funktioniert, ist eben Bremsen und Passen.
Ja.
Das sind so die Sachen, die darf man dann, glaube ich, nicht vergessen. Aber es ist ein sehr, sehr cooles Spielgefühl. Und man sieht schon, okay, da ist wahnsinnig viel Potenzial. Wenn ich jetzt eben mehr besser steuern könnte, was mit der Zeit halt kommt, dass ich einige sehr, sehr coole Moves raus ablegen könnte. Die Frage ist dann halt nur, bietet das Spiel genug? Weil ich mag die Idee, es hat mir jetzt wahnsinnig viel Spaß gemacht, die eine Runde. Macht es mir auch nach 20 Runden noch Spaß? Mhm. Oder kommt da noch irgendwas dazu? Gibt es dann nur einen Hauptmodus? Gibt es irgendwie noch Variationen? Gibt es vielleicht irgendwie noch einen Parcours-Modus? Weil ich fand das Tutorial eigentlich auch ganz cool, einfach sich so ein bisschen fortzubewegen.
Ja, das stimmt, genau.
Mal schauen, das Spiel ist noch so ein Rätsel, aber ich, also ich hatte anfangs gedacht, das ist auch gar nichts für mich und ich werde weiter schauen. Ich habe ehrlich gesagt wirklich Bock drauf bekommen.
Ja, vor allem, der, ich würde auch sagen, der Erstkontakt positiv auf jeden Fall. Wie gesagt, muss man da auch immer im Hinterkopf haben, dass dann auch eine kurze Spielzeit ist und das, wie du sagst, auch ein Titel einfach ist, der, wo man sich ein bisschen intensiver mit beschäftigen muss. Ich fand auch noch nett, diese, man konnte ja hinter den Körben waren ja noch so Rampen, ja.
Ja.
Und da konntest du ja auch nochmal irgendwie Tricks machen und sowas. Das wurde ja auch nicht nochmal groß thematisiert. Das bietet vielleicht ja auch nochmal irgendwie, vielleicht gibt es auch nochmal einen Modus, der irgendwie dann so einen Fokus auf die Trickserei setzt. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass dann vielleicht gar nicht dieses Basketballspielen dann im Vordergrund steht. Also da wird es auch spannend sein. Im Sommer 2025 soll das Ding erscheinen, was damit dann noch, glaube ich, so angestellt wird. Dann haben wir uns noch ein bisschen ausgetobt, bevor wir noch zu zwei großen Spielen kommen, nämlich Metroid Prime 4 und Cyberpunk. Da gab es noch so einen kleinen Third-Party-Bereich. Da waren Street Fighter zu sehen, da war Hogwarts Legacy zu sehen, Split Fiction war zu sehen, Bravely Default konnte man dort sehen. Eine Gamecube-Ecke war aufgebaut quasi. Das heißt, man konnte auch die klassischen Gamecube-Spiele noch ausprobieren. Vier an der Zahl waren das. Wir haben uns da dann so ein bisschen fokussiert auf die Gamecube-Sache. Hades 2 konnte man auch noch ausprobieren. Und beim Gamecube ging es uns eigentlich erstmal nur darum, nochmal zu gucken, ja, wie läuft's denn? Wird ja in Nintendo Switch Online integriert werden. Es gab dort Wind Waker, Soul Calibur, F-Zero und
Mario Strikers.
Mario Strikers, genau. Das war auch das Spiel, was wir gar nicht ausprobiert haben. Ansonsten haben wir in diese drei genannten eben alle reingeschaut. Und es war wirklich einfach nur, um zu gucken, wie sieht das technisch aus? Kann da sagen, jetzt für Wind Waker gesprochen, weil da ja jetzt aktuell immer die Diskussion ist, wo bleibt denn unser HD-Remake, was wir auf der Wii U schon hatten? Wann kommt das Ende für die Switch? Nintendo hat da ja selber wohl verlauten lassen, dass das immer noch eine Option wäre, auch wenn das jetzt im Subscription-Service ist. Aber ich glaube, diese Version, die man da jetzt im Abo-Service hat, kann man durchaus spielen, wenn man nochmal Bock auf Wind Waker hat. Das ist, wir hatten da auch den GameCube-Controller, ist halt der GameCube-Controller, kann man sehr gerne nutzen. Macht natürlich dann auch dieses Retro-Feeling aus, dass man auch den originalen Controller hat, wenn man ihn denn dann besitzt. Und ja, ich glaube, das ist eine nette Dreingabe. Jetzt natürlich kein Kaufgrund für eine neue Nintendo-Konsole, aber einfach schön, dass jetzt diese Bibliothek auch integriert war. Ich weiß nicht, wie viele emotionale Verbindungen du zum GameCube hast, ob es überhaupt irgendwelche gibt.
Oh, ja, doch, GameCube war gefühlt so die erste richtige Konsole, die ich hatte.
Okay, ja.
Lustigerweise keines der Spiele gehört zu denen, die ich damals hatte.
Okay, ja. Sunshine, ne? Mario Sunshine war da groß.
Hatte ich aber auch nicht.
Tatsächlich. Oh, okay.
Ich freue mich auf die Pokémon-Sachen, die hatte ich.
Oh ja.
Da mal wieder reinzuschauen.
Ja.
Aber ja, es ist exakt das, was man erwartet. Ne?
Ja, genau. Das ist immer so ein bisschen, ich glaube, da spielt bei dieser Retro-Bibliothek einfach eine große Rolle Nostalgie mit. Und da wird so jeder sein Spiel haben, wo er vielleicht drauf wartet oder was jetzt vielleicht auch beim Launch-Line-Up schon mit dabei ist, wo er sagt, geil, da kann ich mal wieder reingucken. Hm. Da gibt's dann auch nicht groß viel drüber zu verlieren. Ich glaube, all das, was wir angespielt haben, diese drei Titel, liefen alle reibungslos. Das lief flüssig. Da gab's dann keine Emulationsprobleme, wo man denkt, lief aber die Originalversion besser oder sowas. Ohne das jetzt im direkten Vergleich gehabt zu haben, aber da gab es jetzt keine technischen Probleme. Ich glaube, das ist ja auch erstmal so ein Ding, was man abgehakt haben will. Dass man sagt, das ist eine gute Emulation und das lässt sich dann auch gut spielen. Ich glaube, interessant ist einfach da der Faktor nochmal, dass man es auch einfach im Handheld-Modus dann unterwegs spielen kann. Und das war ja jetzt auch mit zum Beispiel Wind Waker noch nicht möglich. Und damit kommt dann da die Möglichkeit rein. In Split Fiction haben wir mal ganz kurz reingeguckt. Das haben wir beide auch auf PlayStation bzw. Xbox gespielt. Haben wir also, da ging es uns da auch nochmal vornehmlich um diesen Vergleich, den man so im Kopf hat, ne, vom PlayStation oder Xbox-Spiel. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, weil wir kommen ja gleich noch zu Cyberpunk. Split Fiction-Version, also in dieser Demo-Version, wie wir sie dort hatten, ein krasser Unterschied war zu den PlayStation 5-Version zum Beispiel, was einfach Auflösung und Performance anging. Das war schon ein bisschen erschreckend, würde ich sagen. Ich will dem Ganzen jetzt auch nicht Unrecht tun. Aber ich hatte das Gefühl, das ist noch nicht zu Ende optimiert oder nicht so gut optimiert, dass man sagt, hey, das ist ein flüssiges, ansehnliches Spielerlebnis. Das Spiel ist toll, ohne Frage. Aber da muss man sich dann eben die Frage stellen, glaube ich, wo man das spielen möchte. Zumindest jetzt Stand jetzt. Kann man ja auch plattformübergreifend spielen. Also es wäre auch denkbar, dass man eine Switch 2-Version mit dem PlayStation-Spieler zusammenspielt. Muss man sich dann angucken. Ich weiß nicht, wie deine Eindrücke waren, aber wahrscheinlich ähnlich, ne?
Ja, also ich war auch ehrlich gesagt erschrocken vom Bild.
Mhm.
Es sah nicht gut aus. Es lief dann zusätzlich nur bei 30.
Ja.
Ich glaube halt, das Gesamtbild wäre im Handheld-Modus ein bisschen cooler, den wir jetzt gar nicht ins Anschauen konnten.
Stimmt, ja.
Bei dem Spiel, aber gerade wenn man das Spiel noch relativ frisch in Erinnerung hat, ist die Switch 2-Version, finde ich, schon so ein heftiges Downgrade, dass ich sagen würde, schaut eher,
ja,
ob es nicht auf anderen Plattformen spielen könnt.
Ja, genau. Also,
wobei es auch Work in Progress jetzt noch
war. Ja, absolut.
Wir können nicht zum Launch-Zustand sagen.
Demo-Version kann durchaus sein, dass das bis 5. Juni dann auch nochmal irgendwie optimiert ist oder was.
Das wäre sehr schön.
Kann ich mir vorstellen. Weil es ist ja ein Unreal Engine 5-Spiel. Dementsprechend, das ist ja eigentlich immer eine Engine, die ganz kompatibel ist mit vielen Plattformen. Und dementsprechend sind wir da einfach mal zuversichtlich, dass sich da noch was tut. Wie gesagt, wir haben noch Metroid Prime 4 und Cyberpunk versprochen. Vielleicht erst zu Cyberpunk, weil ich das ja jetzt auch ein bisschen im Vergleich zu Split Fiction gezogen habe. Aber da ist ja der Titel, wo man sagt, boah, Cyberpunk auf einer Nintendo-Konsole, krasse Sache. Und in der letzten Berichterstattung war es auch so immer, dass vom Entwickler dann halt so Ziele gesetzt wurden, ne, was jetzt Performance-Mode, Leistungsmodus angeht. Das Spiel hat Cross-Progression, das heißt, ich kann auf der PlayStation beginnen oder Xbox oder auf dem PC und kann unterwegs auf der Switch weiterspielen. Das finde ich einen sehr, sehr geilen Gedanken, sehr, sehr cool. Das wird funktionieren. Braucht man übrigens auch, wie wir jetzt heute erfahren haben, war mir auch noch gar nicht bewusst, kein Abo-Modell von Nintendo, muss man nicht abonniert haben, weil diese Save-Files eben dann auf eigenen Servern quasi gespeichert werden. Das heißt, kann man sogar auch ohne Abo diese Vorteile dann nutzen. Und ich war positiv beeindruckt. Ich habe es mir im TV-Modus angeguckt. Der Marco kann gleich was zum Handheld-Modus sagen. Habe dort auch gleich ausprobiert, Leistungsmodus, Performance-Modus. Ja, man merkt auch da den Unterschied zu dem PC, beziehungsweise natürlich auch zu den anderen Konsolenversionen. Aber es ist mir trotzdem da nicht so negativ aufgefallen wie bei Split Fiction, sondern weil es ist, glaube ich, einfach besser optimiert. Es ist, man hat da, glaube ich, viel technische Raffinesse reingesteckt, um ein positives Spielerlebnis herauszubringen. Klar, immer ausgeklammert, wenn ich jetzt zwei Konsolenversionen nebeneinander halte, Switch und PlayStation meinetwegen, werde ich den Unterschied total merken. Aber macht man ja nicht. Und das heißt, so für diese Spielbarkeit war das ein tolles Erlebnis. Ich habe da jetzt eine Viertelstunde reingeguckt und war da sehr angetan, wie das Spiel optimiert ist. Und das ist ja auch noch eine Demo-Version gewesen. Das heißt, da ist vielleicht auch noch mal ein bisschen Luft nach oben. Klar hat man hier und da so ein paar Einbrüche gesehen. Aber nichts, wo ich sagte, das ist jetzt wieder so ein Port, dass man Hauptsache, man hat's irgendwie auf die Switch gebracht. Sondern ich glaube, dass das durchaus ein spielbares Erlebnis sein könnte. Wie war das bei dir im Handheld?
Ja, also da glaube ich auch mal wirklich die Betonung, es ist nicht die Launch-Version. Mhm. Da wird noch was gemacht. Ich fand sie okay. Mhm. Ich fand aber, also es fing schon damit an, dass Motion Blur angeschaltet war und hier so in einer der extremsten Versionen, die ich jemals gesehen habe, da war. Wenn man es dann ausschaltet, okay, man sieht, wieso es drin ist, weil er doch recht viel sehr schwammig aussieht. Und es ist ja immer so ein bisschen, es sind ja keine nativen Full-HD-Sachen, sondern über DLSS hochgescaled. Genau.
Ja.
Und es ist immer so eine Sache, wenn das unter 1080 ist und dann auf 1080 hochgescaled wird.
Merkt man dann, ja.
Das merkt man leider. Und dementsprechend sieht das Spiel auch aus. Es ist cool, so eine portable Version zu haben. Man kann auch da zwischen Performance- und Quality-Modus wechseln. Quality-Modus sah einen Tacken schärfer aus, aber die Performance leidet dann, finde ich, zu stark drunter.
Ja.
Also so würde ich das Spiel auf keinen Fall durchspielen wollen. Performance-Modus geht. In den Kämpfen wird es halt manchmal ein bisschen ruckelig. Wobei, das ist, glaube ich, auch eher eine Optimierungssache. Das ist jetzt nicht die allerneueste Version des Spiels, wie es gerade intern aussieht. Deswegen will ich da mich gar nicht zu sehr drauf aufhängen. Aber ja, es sieht alles ein bisschen zu matschig, glaube ich, aus für so ein Spiel, das sehr definierte Strukturen hat. ja. wo die Optik halt doch durchaus beeindruckend aussehen kann. Wenn sie das noch hinkriegen, wäre es sehr, sehr cool.
Ja.
Und ich glaube auch gerade dadurch, dass man vielleicht sagen kann, okay, Switch bin ich unterwegs und ich habe irgendwie noch einen PC zu Hause, ich habe irgendwie noch eine Konsole, eine andere Konsole zu Hause
ja.
und bin bereit, mir das Spiel halt nochmal zu holen,
ja.
Dann ist es eine Sache. Ich würde aber schon sagen, das ist jetzt nicht so die größte Technikbombe ever, sondern es ist halt cool, dass es funktioniert. Cool, dass eine neue Zielgruppe halt die Chance hat, das Spiel zu spielen. Ich hoffe aber, dass sich bis zum Launch noch einiges verbessert.
Ja, genau. Also Optimierungsbedarf ist natürlich da auch noch da. Aber wie gesagt, du hast gesagt, Demo-Version. Aber wie gesagt, was mich da überzeugt hat, war tatsächlich so ein bisschen dieses, hey, es läuft und man hat Spielspaß und man kann. Ich glaube, es wird so, zumindest für mich persönlich gesprochen, so ein Fall sein, dass man relativ schnell oder dass ich relativ schnell dann ausblenden kann, dass es ja woanders vielleicht besser aussieht.
Ich muss aber dazu auch sagen, ich finde es auf dem TV weitaus besser aus als im Handheld
Plus. Ja, okay, ja.
Also da war es nochmal ein deutlicher Unterschied.
Ja, ja. Also da bin ich gespannt, wie es dann aussieht. Auch das erscheint zum Launch. Im Gegensatz zu Metroid Prime 4, das ist auf 2025 datiert. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen warten. Und da auch zur Einordnung nochmal, das ist ja erscheint auch für die Switch 1. Und wir haben es aber heute in der Nintendo Switch 2 Edition gespielt. Und zwar über den TV-Modus. Und der lief auch in 120 Frames. Und es war ein relativ kompakter Abschnitt auch, aber durchaus mit allen so Gameplay-Kniffen, die man aus Metroid Prime so kennt. Das heißt, ein bisschen Shooting, ein, zwei Scan-Aufgaben, ein bisschen als Ball ist man unterwegs gewesen. Wie heißt er denn offiziell?
Ja, Morph-Ball.
Morph-Ball, genau, danke. Das heißt, da ging es auch so ein paar Gänge durch. Man konnte auch die Morph-Ball-Bomben einsetzen. Aufgeladene Schüsse, Missiles, all das, was man so wirklich kann, das quasi das ABC von Metroid Prime einmal durch, bis hin dann auch zu einem Bosskampf. Und da war es eben interessant zu sehen, da hatten wir Stationen, die waren schon bereitet auf Mausmodus mit großen Mauspads, also quasi schreibtischfüllenden Mauspads und jeweils dann zwei Joy-Con. Und man hat das ja schon in den letzten Wochen erfahren, dass quasi dieser Switch zwischen Mausmodus und ganz normaler Controller-Steuerung, optional auch mit Gyro-Unterstützung, ja seamless ist quasi. Das heißt, ich kann normal reinstarten, so habe ich es jetzt auch gemacht, mit Stick-Steuerung und kann ihn dann einfach zwischendurch mal den Joy-Con hinlegen, also auf diese horizontale oder vertikale Ebene, um eben den Mausmodus zu aktivieren. Und das geht halt sofort. Da ist keine Pause, nicht mal ein Bruchteil einer Sekunde. Da ist kein Laden. Ich muss nicht in irgendwelche Einstellungen rein oder sowas, sondern ich lege einfach den Joy-Con hin und kann sofort Mausmodus und kann zielen, wie als würde ich am PC sitzen. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ich meine, man hat das die letzten Wochen auch schon gesehen, aber jetzt nochmal so bestätigt und selber auszuprobieren, war dann doch nochmal was anderes. Fand ich sehr beeindruckend. Ich bin aber, da ich auch kein PC-Spieler bin, heißt, ich spiele meine Shooter, die ich, wenn ich mal einen Shooter spiele, dann spiele ich die mit Controller. Und das letzte war wahrscheinlich da ist Call of Duty auf der Xbox. Und dann ist man das ja so ein bisschen gewöhnt, dass du irgendwie so ein bisschen Auto-Aiming hast. Hast natürlich auch bei Metroid Prime 4. Und dann habe ich, glaube ich, jetzt für heute, zumindest für diese Viertelstunde, positiver gefunden, dann quasi Auto-Aiming zu nutzen, den Gegner anzulocken und dann mit der Gyro-Sensorsteuerung noch so ein bisschen nachzujustieren, um zu sagen, hey, ich schieße den jetzt auf die Schulter oder ins Bein oder was auch immer. Und habe zwischendurch trotzdem aber immer wieder diesen Mausmodus ausprobiert, der exzellent funktioniert, glaube ich, vom Aiming her. Aber ich glaube, ich persönlich sehe mich noch nicht so ganz, da mehrere Stunden dazu zu verbringen im Mausmodus, weil der Joy-Con einfach schmal ist und dementsprechend hast du nicht so diese Auflagefläche für deinen Handballen, was du natürlich bei einer Maus hast. Das fehlt da so ein bisschen, funktioniert aber trotzdem sehr gut. Es ist also die Frage, kann es langfristig für eine längere Spielsession dann taugen? Aber ich war trotzdem beeindruckt von dieser steuerungstechnischen Umsetzung und Spiel ohnehin. Also 120 Frames hat mega Spaß gemacht gleich. Man hat gewohnte Kosten bei Metroid Prime jetzt hier bekommen. Bin aber sehr, sehr zuversichtlich, dass da auch noch die ein oder andere Überraschung gameplay-technisch, story-technisch im Spiel stecken wird und freue mich total auf das Spiel. Du hast, glaube ich, ein bisschen eine andere Ansicht noch zur Maussteuerung, oder?
Nee, absolut, absolut.
Ja.
Also ich finde Metroid Prime zielen ist ja sowieso immer so eine Sache. Ich fand, der Mausmodus war absolut fantastisch. Und ich hatte es tatsächlich so, dass ich ab und zu halt in den Motion-Control-Modus gegangen bin. Und bei mir war eine kleine Verzögerung dabei, muss man fairerweise auch sagen. Das lag am Setting, daran, wie die Konsole gerade positioniert war.
Ja.
Sodass es da gar nicht so gut funktioniert hat. Aber ich brauchte es auch nicht, weil ich fand die Maussteuerung absolut perfekt. Mhm. Und auch erst halt mit dem Anvisieren der Gegner und dann nochmal auf einzelne Teile irgendwie schießen.
Ja.
Gerade bei diesem Demo-Boss hat das sehr, sehr gut funktioniert.
Ja.
Und es ist sehr snappy, es ist sehr präzise. Ich hatte immer das Gefühl, ich kann gerade perfekt zielen. Ich habe mich direkt wohlgefühlt, obwohl ich eigentlich auch gar nicht so der PC-Spieler bin. Eigentlich mehr mit dem Controller in der Hand. Und ich glaube auch nicht jeder Shooter wird mir so Spaß machen. Aber irgendwie hat es im Metroid einfach funktioniert.
Ja.
Gerade so mit der Kombination aus Anvisieren und dann nochmal nachjustieren mit der Maus. Und allgemein, es war direkt von Anfang an sehr gut eingestellt. Die hatte eine vernünftige Sensitivität, sodass ich mich auch normal bewegen konnte und nicht nur in den Kämpfen halt irgendwie die Maus vorhin nachjustieren musste oder so. Sondern dass das auch ganz normal im Erkunden funktioniert hat.
Ja.
Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, das so durchzuspielen. Ist klar, der Punkt, den du anbringst, dass es halt auf Dauer nicht so ganz bequem werden könnte. Ich hatte gesehen, jetzt ist schon ein Third-Party-Accessory irgendwie angekündigt worden, wo du die Joy-Con reinstecken kannst. Dann hast du so eine Mausfläche.
Okay, cool, ja.
Ich glaube, das kann da echt viel machen. Aber allgemein hat Metroid noch mal so unterstrichen, diese Maussteuerung, gerade in Shootern, ist so ein bisschen Game-Changer.
Ja.
Sie funktioniert so viel besser, als ich erwartet hätte.
Mhm.
Ist für mich am Ende auch irgendwie das Highlight-Feature geworden.
Ja.
Und klar, jetzt Gameplay-technisch Metroid war halt das, was man erwartet. Es war ein Tutorial mit einem Boss am Ende.
Ja.
Aber auch das hat sich direkt so flüssig gespielt. Ich habe echt Bock auf das volle Spiel.
Ja, total, glaube ich. Und wie gesagt, also wenn man da, ich glaube, das kann man schon absehen. Klar, der direkte Vergleich mit der Switch 1-Version muss dann natürlich noch folgen. Aber ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat und dann eine Switch 2 ergattern konnte oder es eine hat, unbedingt das Spiel, glaube ich, dann da spielen. Aber ich glaube, die Frage stellt sich dann auch keinem mehr, das noch irgendwie auf der alten Konsole zu spielen. Aber bin trotzdem gleichermaßen gespannt, wie es dann da performen wird und was es insgesamt dann für ein Spiel wird. Genau, dann sind wir eigentlich im Endeffekt auch durch. Es war natürlich auch noch Legend of Zelda Breath of the Wild und Tears of the Kingdom da. Da haben wir nochmal von der Seite ein Auge drauf geworfen. Da wurde auch in den letzten Tagen immer viel zu berichtet, was so die Inhalte angeht mit dieser App. Das haben wir auch hier im Podcast besprochen. Da haben wir uns jetzt aber nicht nochmal drauf gestürzt. Das heißt, das kann man dann vielleicht an einer oder anderen Stelle nochmal besprechen. Da gab es zumindest aber diese Woche die News, dass die gab es auch vorher schon, dass das Upgrade 10 Euro kosten würde und im Nintendo Switch Online-Abo drin ist. Die News war eigentlich, dass Mario Party und Kirby jeweils 20 Euro kosten. Genau, wenn ihr noch ein paar mehr News lesen wollt, könnt ihr das immer auf nintendo-online.de machen. Da freuen wir uns, wenn ihr da vorbeischaut. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es dann wieder heißt Road to Nintendo Switch. Und zwar dann Volume 4. Wir haben jetzt, wenn ich richtig rechne, noch 6 Wochen zum Launch. Dementsprechend freuen wir uns, auch wenn wir uns dann nächste Woche dann wieder hören können und euch so ein bisschen diese Wartezeit verkürzen können und dann wieder mit jede Menge Infos in News und vielleicht auch noch dem ein oder anderen Nachtrag hier aus Berlin. Dann danke ich dir, Marco, für deine Zeit und dann klinken wir uns hier wieder aus. Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.